Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Hallo zur zweiten Folge von Stadt, Land, Fluss. Mein Name ist Ramon. Auch heute entführe ich euch in einen neuen geografischen Raum, um euch Geografie etwas näher zu bringen. Der musikalische Einstieg kommt in dieser Folge von Goyra mit dem Lied Amazonia. Somit sollte es auch klar sein, worüber ich gleich sprechen werde. Bevor ich einsteige, aber nochmals die Bitte, folgt doch Stadt, Land, Fluss auf Blue Sky oder Instagram. Den Podcast findet man auch überall, wo es Podcasts gibt. Also abonniert ihn doch in euren Podcatcher. Es gäbe auch die Möglichkeit, einen Podcast auf Spotify oder YouTube zu hören. Auch in dieser Folge gibt es Kapitelmarken mit passenden Bildern. Diese helfen euch, das Gesagte noch besser zu verstehen. In der letzten Folge habe ich euch ein bisschen was zur Arktis erzählt. Ich versuchte aufzuzeigen, wie schwierig es ist, die Arktis zu definieren und wie vielseitig die verschiedenen Regionen innerhalb der Arktis sind. Und dann ging es noch um den Klimawandel und die Arktis. Stichwort Atlantifizierung, Albedo-Effekt oder Permafrost. Wer also diese Folge noch nicht gehört hat, es lohnt sich auf jeden Fall, dies noch nachzuhören. Damals waren wir thematisch in der polaren Region unterwegs und nun wechseln wir in eine andere Klimazone, und zwar in die Tropen. Den Start möchte ich gleich machen wie in der ersten Folge und daher erstmal klären, was bzw. wo der Amazonas überhaupt liegt. Der Amazonas ist einerseits ein Fluss, welcher in Peru auf 5170 Meter Höhe im Andengebirge entspringt. Nach rund 6500 Kilometer, da gehen die Schätzungen zum Teil etwas auseinander, mündet er bei Macapa in Brasilien in den Atlantik. Ob nun der Nil oder der Amazonas der längste Fluss ist, da wird zum Teil noch darüber gestritten. Neuere Messungen sagen, es sei der Amazonas. So oder so kann man sagen, dass der Amazonas der wasserreichste Fluss der Erde ist. Die durchschnittliche Wasserführmenge beträgt über 200.000 Kubikmeter in der Sekunde. Zum Vergleich, beim Rhein sind es gerade mal 370 Kubikmeter pro Sekunde. Andererseits gibt es neben dem Fluss noch den Amazonas-Regenwald. Dieser bedeckt fast das ganze Amazonasbecken in Südamerika. Der Regenwald erstreckt sich von 5 Grad nördlicher Breite zu 20 Grad südlicher Breite und reicht von den Anden bis zur Atlantikküste. Die rund 6 Millionen Quadratkilometer sind auf 9 Länder verteilt, wobei der größte Teil mit ca. 60% in Brasilien liegt. Über 10% liegen dann noch in Peru und Kolumbien. Der Rest befindet sich noch in Venezuela, Ecuador, Bolivien, Guyana, Suriname und Französisch-Guyana. Der Amazonas-Regenwald macht mehr als die Hälfte des weltweit verbliebenen tropischen Regenwalds aus und hat die höchste Biodiversität aller tropischen Wälder. Und in dieser Folge liegt unser Fokus auf diesem einzigartigen Regenwald. Mitten im brasilianischen Amazonasgebiet liegt die Ortschaft Tefé. Gemäß der Klimaklassifikation von Siegmund und Frankenberg, welche ich euch in der letzten Folge erklärt habe, hat diese Region den Code AH5. A steht dafür, dass wir eine Jahresdurchschnittstemperatur von über 24 Grad haben. Zudem ist Tefé in einem humiden Gebiet mit 10 bis 12 feuchten Monaten, wobei viele andere Regionen des Amazonas auch nur semi-humid sind. Das liegt an den dort herrschenden Trocken- und Regenzeiten, da diese Regionen schon etwas weiter vom Äquator entfernt sind, als es Tefé ist. Und die 5 im Code steht noch für den Spezialfall der Warmtropen und hat nichts direkt mit dem sonst entscheidenden Wärmehaushalt zu tun. Um einen schnellen Eindruck des herrschenden Klimas zu bekommen, muss man aber nicht immer eine Karte der verschiedenen Klimate anschauen. Ein schneller Überblick kann uns auch ein Klimadiagramm verschaffen, wie es auch als Kapitelbild zu sehen ist. Darin integriert sind immer 2 Angaben, die Temperatur sowie der Niederschlag. Auf der linken vertikalen Achse haben wir jeweils die Niederschlagskala. Die blauen Balken oder Linien zeigen so die Niederschlagsmenge über das Jahr verteilt an. Auf der rechten Seite befindet sich die Temperaturskala. Die rote Linie zeigt folglich die Durchschnittstemperatur an. Bei guten Klimadiagrammen ist die Niederschlagskala immer das Doppelte der Temperatureinteilung. Denn so kann man immer direkt herauslesen, ob es nun humide oder aride Monate sind. Ist der blaue Balken oberhalb der roten Linie, ist es also ein feuchter Monat. Doppelte Niederschlagsmenge im Vergleich zur Durchschnittstemperatur. Ihr mögt euch erinnern. Wir sehen also bei diesem Beispiel, dass wir eine ganzjährige konstante hohe Temperatur von über 24 Grad haben. Und ebenso das ganze Jahr eine extrem hohe Niederschlagsmenge. So muss diese Ortschaft in den Tropen liegen. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass es tropische Regenwälder in Süd- und Zentralamerika, Afrika oder auch Asien gibt und dass diese immer auf der Höhe des Äquators liegen. Aber wieso sind denn nun alle tropische Regenwälder rund um den Äquator? Was braucht es, dass ein solcher Wald entstehen kann? Und wieso gibt es diese Voraussetzungen genau da? Es sind vor allem zwei entscheidende Bedingungen, welche aufgrund des Klimadiagramms wohl auch schon deutlich wurden. Wir brauchen eine konstante Sonneneinstrahlung und viel Niederschlag. Daher bleibt es nur noch die Frage, wieso diese zwei Punkte genau auf der Höhe des Äquators vorzufinden sind. Wie wir alle wissen, wandert in Anführungszeichen die Sonne im Laufe eines Jahres vom nördlichen zum südlichen Wendekreis. Also die Sonne ist natürlich fix, aber durch die schiefe Erdachse ändert sich der Punkt, wo die Sonne im Zenit steht, jeweils zwischen 23,5 Grad Nord und Süd. Innerhalb dieses Bereichs steht die Sonne also zweimal pro Jahr im Zenit. Extrem vereinfacht kann man auch sagen, dass die Tropen das Gebiet zwischen diesen beiden Wendekreisen sind. Wenn da nun die Sonnenstrahlen mehr oder weniger frontal auf die Erde treffen, ist viel mehr Energie auf diesem Punkt gebündelt, als wenn diese nur flach auftreffen. Neben dieser ganzjährigen relativ hohen Einstrahlung kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Die verhältnismäßig konstante Einstrahlungsdauer von 10,5 bis 13,5 Stunden pro Tag. Wichtig ist, dass beide Werte über das ganze Jahr keine große Unterschied haben, sondern konstant bleiben. Deshalb gibt es auf der Höhe des Äquators auch keine Jahreszeiten wie bei uns in Mitteleuropa, sondern höchstens Trocken- und Regenzeiten. Durch die geografische Breite ergibt sich also die ganzjährige konstante Sonneneinstrahlung. Für ein starkes Pflanzenwachstum wie beim Regenwald braucht es aber auch einen entsprechend großen Niederschlag. Wieso regnet es jetzt auf der Höhe des Äquators so viel? Das kann ja jetzt weniger mit der schiefen Erdachse zu tun haben. Durch die starke Sonneneinstrahlung und der große Menge an Energie erfolgt eine intensive Verdunstung des Wassers aus den Böden, Pflanzen und Gewässer. Dies führt schon mal zu einer hohen Luftfeuchtigkeit. Dort, wo die Sonne direkt im Zenit steht, wird die Erdoberfläche besonders stark erwärmt. Die warme Luft dehnt sich auf, wird leichter und steigt auf. Am Boden entsteht dadurch ein Tiefdruckgebiet. Entlang dieser Zone bildet sich rund um die Erde die sogenannte innertropische Konvergenzzone, kurz ITC. Diese kann man sogar auf Satellitenbildern als Wolkenband sehen. Ein Beispiel findet ihr als Kapitelbild. Beim Aufsteigen kühlt die Luft dann ab. Weil die Luft viel Feuchtigkeit enthält, bilden sich große Wolkentürme. Da kühle Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme, entstehen dann heftige Regenfälle. Da die Luft in den Höhenlagen seitlich nach Norden und Süden abströmt, neue Luft nachfließen. So entsteht eine beständige Zirkulation. Am Boden strömt die Luft zur ITC hin, und in den Höhenlagen strömt sie wieder weg. Durch die Ablenkung der Corioliskraft, dazu ein anderes Mal mehr, werden die Winde schräg. Daraus entstehen gleichmäßige Passatwinde. Der Nordostpassat auf der Nordhalbkugel und der Südostpassat auf der Südhalbkugel. Also, die große Hitze, da wo die Sonne im Zenit steht, sorgt dafür, dass viel Feuchtigkeit verdunsten und zudem die warme Luft aufsteigt. Es entsteht ein Tiefdruckgebiet. Die aufsteigende Luft kühlt ab und es entsteht Regen. Die Luftmasse breitet sich in der Höhe dann nach Norden und Süden aus, während genau von da am Boden sich Luft in Richtung Tiefdruckgebiet der ITC bewegt. Diese ITC wandert somit mit dem Sonnenstand mit, so dass eben auch Trocken- und Regenzeiten entstehen können. Schauen wir uns jetzt aber den Amazonas bzw. die tropischen Regenwälder etwas genauer an. Umgangssprachlich benutzen wir manchmal vielleicht auch das Wort Urwald als Synonym für den Regenwald. Aber das ist nicht genau das Gleiche. Ein Urwald ist einfach ein Primärwald, also ein unbeeinflusster Wald. Der Primärwaldanteil des Amazonas beträgt rund 85%. Die restlichen 15% werden in irgendeiner Form durch den Menschen beeinflusst. Regenwälder und insbesondere der Amazonas-Regenwald sind durch die Pflanzenvielfalt gekennzeichnet. 6.727 verschiedene Baumarten sind im Amazonas zu finden. In einem Hektar Regenwald nahe Manaus wurden 476 verschiedene Baumarten gezählt. In ganz Deutschland mit 387.000 Quadratkilometer gibt es hingegen nur gerade mal 100 verschiedene Baumarten. Oder anders gesagt, ein Hektar Amazonas hat mehr Baumarten, als es in ganz Europa gibt. Allein zwischen 1999 und 2015 wurde im Amazonas-Regenwald 1155 neue Pflanzenarten, 468 neue Fischarten, 321 neue Amphibienarten, 112 neue Reptilienarten, 79 neue Vogelarten und 65 neue Säugetiere entdeckt. Insgesamt ist der Amazonas die Heimat von rund 40.000 Pflanzenarten, 3.000 Fischarten, 1.300 Vogelarten oder 430 Säugetierarten. Das ist so einzigartig auf der ganzen Welt. Eine der Hauptursachen ist das hohe Alter des Waldes. Die lange, stabilen Umweltbedingungen sorgen für diese immense Artenvielfalt. Wenn wir an einen Regenwald wie den Amazonas denken, denken wir wahrscheinlich oft auch auf diesen großen Pflanzenwachstum. Große Bäume, viel Pflanzen, überall ist es grün. Wenn man jetzt den Boden des Regenwaldes mit dem Boden eines Waldes hier in Mitteleuropa vergleichen würde, wäre der erste Gedanke wohl, dass der Regenwaldboden wahrscheinlich viel nährstoffreicher ist als der europäische Waldboden. Da die Pflanzenvielfalt, aber auch das Pflanzenwachstum so beeindruckend ist. Genau das ist aber nicht so. Und schon Humboldt machte diese Fehleinschätzungen bei seinen Expeditionen. Die Böden im Amazonas sind stark ausgewaschen und sehr eisen- und aluminiumhaltig. Der Boden ist so eher wurzelfeindlich. Nur die alleroberste Bodenschicht ist fruchtbar und dauerfeucht und enthält Nährstoffe. Es gibt nun also das Paradox, dass wir eine sehr üppige Vegetation haben, aber einen sehr nährstoffarmer Boden. Gerne wird das so erklärt, dass der Regenwald auf dem Boden und nicht aus ihm herauswächst. Aber das wollen wir jetzt etwas genauer anschauen. Zentral für das Pflanzenwachstum im Regenwald ist ein kurzgeschlossener Nährstoffkreislauf. Laub wird innerhalb von Wochen und Büsche und kleine Bäume in nur einem Jahr zu organischer Masse zersetzt. Was im Vergleich zu anderen Wäldern extrem schnell ist. Das vorherrschende Klima hilft bei diesem Prozess. Dazu kommt das Recycling durch Bakterien, Pilze, Ameisen und Termiten. Eine besondere Rolle übernehmen die Bodenpilze bei der Mykorrhiza-Symbiose. Mykorrhizen meint erstmal ein Pilzgeflecht am und im Regenwaldboden. Diese Pilze haben ein unglaublich feines, verzweigtes Geflecht von Pilzfäden. Die Symbiose findet nun zwischen den Pilzen und den Bäumen statt. Die Mykorrhizen ist nämlich mit den Wurzeln der Bäume verbunden oder vielmehr umschlungen. Die Pilze versorgen die Bäume mit Nährsalzen oder auch Wasser und beziehen wiederum Kohlenhydrate von den Bäumen. So helfen sie sich gegenseitig zu versorgen. Darüber hinaus kann durch eine chemische Kommunikation auch Abwehrreaktionen ausgelöst werden. Rund 80-90% aller Bäume im tropischen Regenwälder sind auf solche Symbiosen angewiesen. Was aber nicht so ein Problem ist, da es geschätzt 1 Million verschiedene Bodenpilzarten gibt. Neben dieser Zusammenarbeit haben sich die Bäume auch auf andere Weise an den nährstoffarmen Boden gewöhnt, nämlich mit ihren Wurzeln. Im Kapitelbild seht ihr verschiedene Typen von Wurzeln, welche im tropischen Regenwälder vorkommen. Hier in den heimischen Wäldern dringen die Wurzeln oft tief in den Boden ein, um an Nährstoffe zu kommen. Da dies im Regenwald keinen Sinn machen würde, musste andere Lösungen her. Eine typische Wurzelart sind die normalen Flachwurzeln. Die Hauptwurzeln liegen horizontal direkt unter der Bodenoberfläche. Die geringe Tiefe gleichen sie mit einer sehr großen und dicht verzweigten Netz von flachen Seitenwurzeln aus, so dass ein richtiger Wurzelfilz entsteht. Und somit auch eine große Wurzeloberfläche für die Myrorrhiza-Symbiose. Große Bäume haben oft sogenannte Brettwurzeln. Diese großen, flachen Wurzelausläufer sind wie senkrechte Stützen, welche vom Stamm weglaufen. Diese können bis zu mehrere Meter hoch sein. So hat der Baum trotz des flachgründigen Bodens eine große Stabilität. Ebenso mehrere Meter hoch können Stelzwurzeln sein. Diese gehen vom Stamm ab und sind so eine Art von schrägen Stützwurzeln, die den Baum wie mit zusätzlichen Beinen im Boden verankern. Andere Pflanzen helfen sich wiederum teilweise mit sprossbürtigen Wurzeln. Diese wachsen nicht unterirdisch in den Erdboden, sondern entspringen direkt dem Stamm oberhalb des Bodens, so dass die Pflanzen wie die Acai-Palme mit unzähligen Wurzeln in den Boden verbunden sind. Wer das Thema tropischen Regenwald einmal in der Schule behandelt hat, mag sich eventuell noch an eine andere Eigenheit erinnern, und zwar den typischen Stockwerkaufbau des Waldes. Es gibt da verschiedene Unterteilungen, aber ich möchte es einfach halten, so dass wir heute drei Stockwerke kurz anschauen. Das Erdgeschoss nennen wir Strauch- und Krautschicht. Hier am Boden des Regenwaldes reicht uns nur wenige Prozente des Sonnenlichtes, da über uns das große Blätterdach ist. Das sorgt auch dafür, dass es praktisch keinen Wind gibt und auch die Temperaturschwankungen eines Tages nicht sonderlich groß sind. Dafür herrscht eine extreme Luftfeuchtigkeit. An diese Bedingungen haben sich auch die Pflanzen hier angepasst. Die Blätterpflanzen haben oft dunkel- bzw. blaugrüne Blätter, welche so das wenige einfallende Licht besser aufnehmen und verarbeiten können. Sonst ist die Flora von allem durch Gräser, Moose, Pilze oder Totholz geprägt. Eine Etage darüber ist die Kronenschicht, das mittlere Stockwerk. Wir befinden uns hier etwa zwischen 15 und 40 Meter, wobei die Übergänge natürlich fließend sind. In dieser Höhe gibt es ein fast geschlossenes, aber lichtdurchflutendes Kronendach der Bäume. Die Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages betragen hier schon rund 7 Grad. Da es im Regenwald keine Jahreszeiten gibt, gibt es auch kein gleichzeitiges Blühen der Bäume, sondern alle haben ihre eigenen Zyklen. Durch die relative Windstille im Innern des Waldes sind die Bäume meist auf Tiere angewiesen, um ihre Samen zu verteilen oder befruchtet zu werden. Das können Insekten, Schmetterlinge, Vögel oder auch Fledermäuse sein. Um es diesen Tieren ein bisschen einfacher zu machen, sind die Bäume stammblütig. Das heißt, die Blüten wachsen oft direkt am Stamm und sind so einfacher zu erreichen. Aber auch sonst ist die Kronenschicht die Heimat von vielen Tieren. Affen, Faultieren, Tukuane, Papageien. Unter anderem, da die Tiere da natürlich auch viel Nahrung, zum Beispiel in Form von Früchten, finden. Man sagt, dass rund 2/3 des Lebens hier in der Baumkrone stattfindet. Über der Kronenschicht ragen nur noch die Baumriesen hinaus. Bis zu 60 Meter hoch ist dann das dritte und letzte Stockwerk unseres Regenwaldes. Ungeschützt vom Blätterdach sind hier die Temperaturschwankungen am größten von bis zu 12 Grad. Dafür weht vielleicht auch mal ein Lüftchen und die Luftfeuchtigkeit ist nicht ganz so erdrückend wie auf dem Boden. Der Amazonas ist durch seine Flora und Fauna natürlich ein unglaublich faszinierender und auch schöner Ort. Durch seine Bedingungen ist er aber für uns Menschen jetzt auch nicht sehr lebensfreundlich. Es verwundert daher nicht, dass der Amazonas nur zu 5% für den Menschen wirklich zugänglich ist und dies primär auf den untersten 2 Metern. Nachdem ich bis jetzt primär über Regenwälder allgemein gesprochen habe, möchte ich doch noch den Amazonas ein bisschen genauer anschauen. Und natürlich wohnen auch Menschen am und im Amazonas. Man geht von 1,5 bis 2,5 Millionen Menschen aus, welche zu bis 385 verschiedenen ethnischen Gruppen zählen. Die meisten wohnen in relativ kleinen Gemeinschaften. Der Ursprung der indigenen Völker liegt bei einer nomadischen Lebensweise. So konnten sie von den Rohstoffen und des Regenwaldes leben, ohne diese übermäßig zu beanspruchen. Die Kolonialisierung durch die Europäer hatte dann auf sie, wie auf die sonstige lokale Bevölkerung, große Auswirkungen. Nicht nur der Landverlust machte ihnen Probleme, sondern auch die Beschneidung ihrer Selbstbestimmung. Dieses Recht auf Selbstbestimmung hat völkerrechtlich einen hohen Stellenwert, aber wird bislang nur auf Nationalstaaten angewendet. Daher ist sie für die indigene Bevölkerung des Amazonas nur bedingt anwendbar. So werden sie auch heute noch von vielen Regierungen der Amazonasstaaten marginalisiert. Oft haben die Regierungen eine Assimilierungspolitik verfolgt. Die indigenen Völker sollten ihre eigene Kultur also aufgeben und sich der Mehrheitsgesellschaft anpassen. Die Anerkennung indigener Rechte in die jeweiligen Staaten musste meist hart erkämpft werden. Dies gelang unter anderem mit diversen Protesten 1990 in Ecuador, unter anderem mit dem Marsch für Territorium und Würde. Oft geht es bei diesen Konflikten um Territoriumsstreitigkeiten, wobei damit nicht nur konkreter Landbesitz oder die Landnutzung gemeint ist, sondern es geht immer auch um kulturelle Identität, Sprache, Bildung, Gesundheit und lokale Verwaltung. Das sind alles Punkte für die Existenzgrundlage, für das physische und kulturelle Überleben der indigenen Völker des Amazonasbeckens. Erkämpfte Rechte sind aber nicht automatisch dann für immer sicher. Regierungswechsel in Brasilien sorgen immer wieder dafür, dass die verfassungsrechtlichen verankerten Landrechte der indigenen Bevölkerung mehr oder weniger in Gefahr waren. Daher versammeln sich tausende indigenen Menschen bei den Terra Livre-Protestcamps, um zu demonstrieren. Die Demonstrierenden fordern jedoch nicht nur der Erhalt ihrer verfassungsrechtlich garantierten Ansprüche, sondern drängt auch auf globale Klimaschutzmaßnahmen. In diesen Konflikten geht es meist mehr als in Anführungszeichen nur um die Rechte der indigenen Bevölkerung. Denn an der Auslegung der Landrechte hängen auch viele wirtschaftliche Interessen der diversen Nationalstaaten oder natürlich auch multinationalen Firmen. Diese wirtschaftlichen Interessen stehen meist den Interessen der indigenen Bevölkerung gegenüber. Denn egal um welche wirtschaftlichen Bereiche es geht, alle bedrohen den Lebensraum der verschiedenen indigenen Völker. Der Edelmetallbau ist zwar in vielen Regionen verboten, aber findet trotzdem noch an vielen Orten statt. Die Einschneidungen in den Regenwald sind dabei gravierend. Nicht nur finden an diesen Orten jeweils eine großflächige Abholzung statt, sondern es kommt auch oft zu Verschmutzungen der Flüsse, unter anderem mit Quecksilber. Gesundheitsrisiken für die dortige Bevölkerung bedeuten. Der größte Teil des gewonnenen Edelmetalls wird exportiert. In die USA oder auch nach Europa. Ein sehr begehrter Rohstoff ist Bauxit. Bauxit ist der Hauptrohstoff für Aluminium und daher sehr gefragt. Dafür findet der Abbau in einem großen Maßstab statt, so auch im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die Firma Mineração Rio de Norte baut da im Nationalpark Saraca Taquera jährlich rund 18 Millionen Tonnen Bauxit ab. Und dafür werden ebenso jährlich 300 bis 400 Hektar Regenwald gerodet. Das gilt aber nicht nur für Bauxit. Für Eisenerz ist Brasilien einer der größten Produzenten weltweit. Auch dafür liegen Minen im Amazonasgebiet, wie zum Beispiel die Carajás-Mine. Und auch hier Waldrodung, Verschmutzung und steigende CO2-Emissionen. Auch Kupfer, Mangan oder seltene Erden finden sich auf dem Regenwaldgebiet. Es gibt sogar Förderprojekte für Erdöl und Erdgas am Rand des Amazonasbeckens. Wie zeigen sich diese Konflikte aber konkret? Ich habe euch zwei kleine Fallbeispiele mitgebracht. Gehen wir zuerst nach Ecuador. Im westlichen Amazonasbecken zwischen dem Rio Napo und dem Rio Guarai leben die Waorani. In der gleichen Region gibt es den Yasuni-Nationalpark, welches sich zu einem großen Teil mit dem Lebensraum der Waorani überschneidet. Die Geschichte der Waorani der letzten 100 Jahre war recht turbulent. Auch sie wurden zur Sesshaftigkeit gezwungen und ab den 1950er Jahren gab es immer wieder Missionierungsversuche durch das evangelikale Summer Institute of Linguistics. 1956 wurden 5 Missionare an einer Sandbank am Curarari-Fluss von Waorani-Kriegern mit Speeren angegriffen und getötet. Angriffe auf Missionare, Siedler oder Erdölmitarbeiter dauerten zum Teil bis ins 21. Jahrhundert an. In den letzten Jahren sorgten die Waurani dann vermehrt politisch für Schlagzeilen. 2019 errangen sie einen juristischen Sieg gegen die Regierung, so dass ihnen der Schutz von über 200.000 Hektar Regenwald vor Ölförderung zugesichert wurde. Das Gerichtsurteil besagt, dass die Regierung und Ölkonzerne über ihre Pläne informieren müssen und vor allem auch bei den Waurani Zustimmung einholen müssen. 2023 erfolgte dann ein Referendum, wobei eine Mehrheit für ein komplettes Verbot der Ölförderung im Yasuni-Nationalpark war. Das Problem ist natürlich, dass es schwierig zu verhindern ist, dass sich Regierungen nicht selber über dieses Verbot hinwegsetzen. So möchte die Regierung Noboa das Referendum aussetzen, um Öl zur Finanzierung interner Konflikte zu fördern, was zum Glück bis jetzt noch nicht passiert ist. Es zeigte sich in dieser Region auch, dass eine nachhaltige Land- und Wassernutzung durch Indigene den Regenwald nicht nur erhält, sondern die Biodiversität sogar fördern kann. Und aktuell ist Ecuador das einzige Land mit Rechten der Natur in der Verfassung. Es bedeutet, dass nicht nur Menschen oder Unternehmen Rechte haben, sondern auch Ökosysteme, Flüsse, Wälder, Tiere und so weiter geschützt werden können. Das zweite kleine Beispiel ist in Brasilien. Wie wackelig irgendwelche Schutzmaßnahmen von Regierungen sind, zeigte sich gut am Beispiel Brasilien. Durch die verschiedenen Regierungswechsel kam der Schutz des Regenwaldes mal mehr, mal weniger Relevanz zugesprochen. Exemplarisch können wir die Amtszeit von Jair Bolsonaro von 2019 bis 2022 als Präsident Brasiliens betrachten. Durch seine rechtsextremen Einstellungen verwunderte es nicht, dass er eine radikale Assimilierungspolitik verfolgte. Ziel war es, eine kulturelle Angleichung von rund 1 Million indigenen Menschen in Brasilien. Dabei wurde auch Gewalt gegen indigene Führungspersonen eingesetzt. In den Jahren 2018 und 2019 kam es zu mindestens 163 Tote in Landkonflikten. Darüber hinaus hat er staatliche Institutionen zum Wohle des Regenwalds geschwächt und die Kompetenzen der Agrarlobby überlassen. Bergbauprojekte und die Agrarindustrie konnten sich ausdehnen, so dass zunehmende Infrastruktur in eigentlichen Schutzgebiet gebaut wurden. Wald wurde vernichtet, Flüsse verdreckt und ein Rückgang der Fischbestände war messbar. Durch diese massive Eingriffen kam es zu erhöhten Gesundheitsrisiken der lokalen Bevölkerung. Wie ihr nun schon mehrfach gehört habt, kommt es immer wieder zur Waldzerstörung im Amazonas. Und dafür gibt es mehrere Ursachen. Einerseits sind dies die verschiedenen Infrastrukturprojekte wie Straßen oder Wasserkraftwerke. Daneben sind es vor allem der Rohstoffabbau, insbesondere für Gold, Öl und Tropenholz, sowie sogenannte Cash-Crop-Plantagen, also Exportprodukte wie Soja und Palmöl. Was heißt das nun konkret? Der Bau der 4000 Kilometer langen Trans-Amazonas-Autobahn führte zwischen 1990 und 2000 zu einer jährlichen Abholzung von 25.000 Quadratkilometer. Zusätzlich entstehen immer neuere Verkehrswege zu verschiedenen Anbauflächen. So haben sich die Anbauflächen von Palmöl zwischen 2004 und 2010 mehr als verdoppelt. Die Boden- und Klimabedingungen führen dazu, dass Brasilien führender Palmölexporteur ist. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Pará. Da war Palmöl im letzten Jahrzehnt für 40% der Entwaldung verantwortlich. Es ist anzunehmen, dass sich diese Palmölplantagen im ganzen Amazonasgebiet auch noch weiter ausdehnen werden. Auch beim Zuckerrohranbau mischt Brasilien ganz vorne mit. Von weltweit 27 Millionen Hektaren befinden sich über 10 Millionen Hektaren in Brasilien. Ähnlich wie beim Palmöl sind es auch hier Monokulturen. Kleinbauern werden vertrieben, was zu einer Landkonzentration beim Großunternehmen führt. Neben Palmöl und Zuckerrohr war Soja ein zentraler Entwaldungstreiber. Vor allem ab 1990 wurden Millionen Hektar Wald, aber auch Naturweiden und Kleinbauflächen zerstört. Der Großteil des Sojas dient der Futtermittelproduktion. Zwar gibt es seit 2006 in Brasilien ein Moratorium gegen die Abholzung neuer Wälder für Soja, aber inwiefern das wirklich eingehalten wird, ist nicht ganz klar. Es wird im Amazonas nicht nur Soja für Tierfutter angepflanzt, Brasilien ist ebenso einer der größten Rindfleischexporteuren. Im Land leben rund 200 Millionen Rinder bzw. werden da gehalten. Brasilien ist alleine für ca. 25% des Weltmarktes verantwortlich. So dienen ein Großteil der gerodeten Waldflächen als Weideland für Rinder. Aktuell gibt es immer noch staatliche Anreize zur Ausweitung der Viehzucht. Wir in Europa profitieren nicht nur von günstiger Tierfutter oder Rindfleisch aus dem Amazonasbecken, sondern auch durch die gewonnenen Rohstoffe im Bergbau. Um das Eisen, Kupfer, Kohle oder Goldvorkommen zu erreichen, sind ebenso großflächige Rodungen notwendig. In 20 Jahren wurden dabei ungefähr die doppelte Fläche von Deutschland gerodet. Teilweise erfolgt der Abbau insbesondere von Gold auch illegal. Der steigende Rohstoffbedarf in der ganzen Welt, zum Beispiel für Smartphones und Computer, treibt den Abbau weiter voran. Im Jahr 2018 wurden allein für Handys rund 50 Tonnen Gold benötigt. Während in gewissen Bereichen klare staatliche Interessen zur Zerstörung des Regenwalds führen, ist es in anderen Bereichen einfach die fehlende Kontrolle oder der fehlende Schutz des Waldes. Rund 50% des globalen Tropenholzhandels ist mit illegal gefällten Bäumen. Nicht wenig davon auch in Brasilien. Ein Grund ist der enorme globale Holzverbrauch. Dieser ist seit 1961 von 2,5 auf über 4,3 Milliarden Kubikmeter im Jahr gestiegen. Daher erstaunt es auch nicht, dass dies auch der drittgrößte Entwaldungstreiber im Amazonas ist. Die Entwaldung findet meist in Form von Brandrodungen statt, sofern es nicht um das Tropenholz an sich geht. Dies, da es einfach die schnellste und vor allem die billigste Form ist, Land zu gewinnen. Menschgemachte Feuer sind daher auch viel häufiger als natürliche Brände. Alle Waldbrände zusammen sind verführende Ursache des tropischen Waldverlustes und machen inzwischen über 50% aus. Bislang lag dieser Anteil lange rund bei 20%. Diese Brände setzen zudem 4 Gigatonnen Treibhausgase frei. Das ist viermal so viel wie alle Flugreisen 2023 zusammen. Der Klimawandel verstärkt diese Brände zusätzlich bzw. erschwert diese dann unter Kontrolle zu bringen. Da Brasilien das größte Regenwaldgebiet besitzt, erstaunt es auch nicht, dass in diesem Land aktuell der größte Waldverlust stattfindet. 42% des globalen tropischen Waldverlusts findet in Brasilien statt und davon 66% durch Brände. Bolivien liegt dann weltweit auf Platz 2. Da nahm der jährliche Waldverlust um über 200% zu. Mehr als die Hälfte fiel Bränden und landwirtschaftlicher Nutzung zu Opfer. Anders sieht es in Kolumbien aus. Zwar nahm auch da der Waldverlust zu, aber 50% gehen da zulasten von illegalen Aktivitäten, unter anderem durch den Bergbau. Die Abholzung des Regenwalds bleibt natürlich nicht folgenlos. Vor allem durch die Brandrodungen werden große Mengen an CO2 freigesetzt. Zusätzlich fehlen anschließend diese Fläche als Kohlenstoffspeicher. Rund 50% des global in Biomassen gespeicherten Kohlenstoffen sind in den tropischen Wäldern des Regenwaldes gebunden. Das sind rund 250 Milliarden Tonnen. Wie viel CO2-Emissionen die tropischen Regenwälder aufnehmen können, sinkt in den letzten Jahren drastisch. Und zwar von 46 Milliarden Tonnen im Jahr 1990 zu 25 Milliarden Tonnen im Jahr 2010. Neben den globalen Folgen wird aber natürlich vor allem regionaler Lebensraum für verschiedene Tiere zerstört. Die Fragmentierung des Lebensraums verringert insbesondere die Population vieler Säugetiere, aber auch von vielen Vogelarten. Das Aussterben einzelner Arten kann dann auch zum Zusammenbruch ganzer Nahrungsketten führen. Es ist auch nicht so, dass zerstörter Regenwald einfach wieder künstlich hergestellt werden kann. Ist dieses komplexe, verflochene Ökosystem einmal zerstört, braucht es wieder Jahrhunderte, bis es regeneriert wäre. Da die gerodeten Waldböden kaum Wasser aufnehmen können, fließt das viele Wasser direkt in die Flüsse und dann ins Meer. Großflächige Abholzung können auch so die lokalen Wasserkreisläufe beeinflussen. Bodenerosion, Wasserverschmutzung, Verlust von Nahrungsquellen, Verbreitung von Krankheiten. Das sind dann nur einige Folgen für den Menschen vor Ort. Dazu kommt dann auch noch die Vertreibung der indigenen Bevölkerung. Durch das allgemeine Bevölkerungswachstum wird aber gleichzeitig der Druck auf den Regenwald erhöht. Mehr Infrastruktur ist notwendig, Wälder werden häufiger übernutzt und Umweltverschmutzungen nehmen noch weiter zu. Es gibt aber auch immer wieder Versuche, den Amazonas zu schützen. Leider bleiben viele dieser Maßnahmen ohne Wirkung. Bereits 1992 wurde der Amazonas zum Naturerbe der Menschheit erklärt. Das zeigte aber leider keine Wirkung, denn der jährliche Verlust betrug weiterhin etwa die Fläche von Belgien oder anders ausgedrückt wurde der Amazonas mit einer Geschwindigkeit von 18 Fußballfeldern pro Minute kleiner. Der Verlust ist jedoch sehr schwankend und stark von der herrschenden Politik, vor allem in Brasilien, abhängig. Es gab zwischen 2009 und 2015 mehrere Jahre mit weniger als 10.000 Quadratkilometer Abholzung. Aber auch Peaks in den Jahren 2016 und 2024 mit rund 28.000 Quadratkilometer. In vielen den Bereichen, welche die zur Abholzung führen, sind mächtige Lobbygruppen aktiv. Dazu kommt die mangelnde gesetzliche Kontrolle sowie Korruption. Um das Ziel, Waldverlust bis 2030 stoppen zu erreichen, müsste die Abholzung jährlich um 20% sinken. 2024 stieg sie jedoch um 80%. Ohne stärkeren Brandschutz, entwaldungsfreie Lieferketten, strenge Handelskontrolle und mehr Finanzierung für den Waldschutz, unter anderem durch indigene Initiativen, wird dies aber nicht realistisch sein. So, das war jetzt ein kleiner, vielleicht auch ein bisschen chaotischer Exkurs in den Amazonas. Zum Ende möchte ich nochmals die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht zusammenfassen. Tropische Regenwälder befinden sich immer auf der Höhe des Äquators, denn nur da sind zwei zentrale Voraussetzungen gegeben, die ganzjährigen relative ausgeglichenen Sonnenscheindauer und einer Temperatur von über 25 Grad. Die starke Verdunstung führt dann zu viel Regen vor Ort, so dass dieser einmalige Lebensraum entstehen kann. Trotz der üppigen Vegetation ist der Nährstoffgehalt im Boden sehr gering. Die Pflanzen vor Ort haben sich mit ihren Blättern oder auch Wurzeln an das Ökosystem angepasst. Die Abholzung des Regenwaldes unterbricht aber diesen Kreislauf, was zu irreparablen Schäden führt. Lebensraum für Tiere, aber auch für die indigene Bevölkerung schwindet zunehmend. Als CO2-Speicher haben Regenwälder eine wichtige Rolle im globalen Klima. Da der Amazonas der größte Regenwald der Erde ist, sind da die Auswirkungen auch am größten. Vor allem die brasilianische Politik hat es in der Hand, inwiefern der Amazonas weiter ausgebeutet wird oder eben nicht. Und auch in dieser Folge habe ich noch ein, zwei Tipps mitgebracht, falls ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt. Einerseits findet ihr auf YouTube die Dokumentation Wilde Inseln von Arte Family. Da wird der Mikrokosmos rund um die Flussarchipele Anavilhanas und Mariua im Rio Negro vorgestellt. Wer mehr zu den Kämpfen der ecuadorischen indigenen Völker erfahren möchte, dem sei der Artikel «Der Amazonas ist unser Leben» von der Republik empfohlen. Zuletzt noch etwas für alle, die nie genug Podcasts haben können. Der True Crime Podcast «Lebenslänglich» hat mit der Folge 21 «Horrortrip im Amazonas» auch eine passende Episode zum heutigen Thema. So, das war es mit Folge 2 von «Stadt, Land, Fluss» und dem kleinen digitalen Ausflug in den Amazonas-Regenwald. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? War ich irgendwo ungenau? Dann lasst es mich bitte wissen, entweder in den Kommentaren in dieser Folge oder mit einer Nachricht auf Instagram oder Blue Sky. Mega dankbar wäre ich natürlich auch für eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. In der letzten Folge dieses Jahres reisen wir dann gemeinsam auf eine Insel. Welche es sein wird, erfahrt ihr dann gut in einem Monat, also freut euch jetzt schon auf unsere nächste kleine digitale Exkursion. Diese Folge wurde im Oktober im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.